Hi guys, it's Music Friday and today I have really something special.
Ja, Spiel, Satz und Sieg, Leute, die passenden Klänge von Alexander Markus. Da würde auch Markus Babbel doof aus der Wäsche gucken, wie in einer handelsüblichen, hart aber fair Sendung. Ja, viel, wirklich sehr viel ist seit unserer letzten Aufnahme passiert und letzte Folge drehte sich ja auch schon rund ums Thema Investoren. Hört da gerne nochmal rein. Wir sprechen da mit den Mitgliedern von Red Chaos und den Harlequins. Die erfreuliche Nachricht, ihr habt das alle mitbekommen, lautet, der Einstieg eines sogenannten Private Equity Investors bei der deutschen Fußballliga DFL ist erstmal vom Tisch. Und damit herzlich willkommen zur Folge 6 des Erlebnis-Fußball-Podcasts. Wie immer an meiner Seite ist auch Stefan. Ich grüße dich.
Hallo Stefan.
Stefan, die neue Erlebnis-Fußball läuft aktuell durch die Druckerei und das Thema, was uns ja die letzten Wochen alle irgendwo beschäftigt hat, ist natürlich auch der Titel der Ausgabe 89. Kannst du uns mal so einen groben Überblick über den Inhalt der neuen EF geben? Was erwartet uns da?
Ja, also kleine Verbesserung. Sie ist heute eingetroffen. Die Druckfrist liegt sie quasi vor mir. Ist jetzt da und wird für den Versand vorbereitet. Wir haben das Lager leer geräumt. Die Paletten werden da jetzt reingefahren und beginnen jetzt die nächsten Tage fleißig mit dem Ausliefern und dem Verpacken. Was ist alles drin? Also wie du schon sagst, wir haben das Thema Investoren weitergesponnen. So hatten wir das ja auch vor. Wir hatten das ja im letzten Podcast angekündigt, dass wir das Thema für sehr vielschichtig befunden haben und das auch gerne über die Gruppen weiterspinnen wollten. Das haben wir auch gemacht. Wir haben verschiedene Gruppen gefragt, was sie für Probleme in ihren Vereinen mit Investoren haben. Und herausgekommen, ja, ist da ein bunter Mix an Themen, die eben das Investorenthema betreffen, verschiedenster Art. Also beispielsweise die Castaways haben geschrieben, warum sie im Endeffekt den Weg gefunden haben, doch ja, sich als Ultragruppe zu gründen, trotz Kühne und HSV Plus. Komplott Hannover hat geschrieben oder beschrieben, das komplexe, undurchsichtige Geflecht, was Martin Kind bei Hannover aufgezogen hat, um dann irgendwie doch 50+1 so schon mehr oder weniger umgehen zu können. Die Uerdinger haben geschrieben, haben wir schon zu sagen, auf die Fresse geflogen sind mit einem Investor. Verschiedenste Themen sind im Heft, sehr interessant und runden die letzte Podcast-Folge schon ab, kann man sich definitiv drauf freuen. Also das ist das Titelthema und nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch noch mehr im Heft. Na, wenn du mich jetzt fragst, ja, willst du jetzt fragen, was ist drin? Was ist noch drin?
Ey, Stefan, tu dir keinen Zwang an. Also klär uns auf, wenn du gerne möchtest. Was gibt's noch?
Ja, was haben wir noch im Heft? Wir haben noch im Heft viel Italien, wenn wir mal von hinten anfangen. Viel Italien, das ist ja uns ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt. Wir haben viele Spielberichte zusammengetragen. Ein kleines Highlight für mich ist da die Übersetzung von dem Simone Meloni, also Sport People Text über das Playoff-Spiel Manfredonia Bischegle. Der ist 15 Seiten lang. Geht es auch viel um die Historie, um die Stadt und er schildert seine Eindrücke neben dem Spiel. Also der ist, ja, sehr geil. Weiter geht's auch auf dem Stiefel. Und zwar waren wir zu Besuch bei dem 50-jährigen Jubiläum der Ultras Viola 73, also der ersten Ultragruppe in Florenz, und berichten da über das Jubiläum und dem Fotobuch, was zu diesem Anlass erschienen ist. Ja, was gibt's noch? Wir haben einen Text von dem Kommando Feminino mit drin. Und zwar sind wir da ziemlich geilen Fotos auf den Grund gegangen, die wir im Netz gefunden haben. Ja, das waren Fotos, wo halt ein Mob zu sehen war, der nur aus Frauen bestand, auf dem Weg zum Spiel von Sport Recife, also ein Corteo. Und die Fotos, die haben uns sofort an die Fotos von Gabriel Uccida erinnert. Also die waren ja selbstbewusst, die waren irgendwie voller Energie. Also schon irgendwie besonders und da wollten wir wissen, was da irgendwie dahinter steckt und haben dann über verschiedenste Kontakte dorthin geschrieben, nach Brasilien Kontakt aufgenommen und haben ja dann auch eine E-Mail zurückbekommen und die Vorstellung haben wir auch abgedruckt neben den ziemlich coolen Fotos. Außerdem ist dabei, auch wenn es schon ein Stückchen zurückliegt, trotzdem sehr nach wie vor sehr lesenswert, ein Bericht über den Aufstiegskampf in die französische Ligue 1. Und zwar gab es da einen Dreikampf von Bordeaux, Girondins de Bordeaux, Le Havre und dem FC Metz. Und unter dem Titel Aus 3 macht 2 beleuchten wir da die letzten drei Spiele der Szenen und haben das Ganze noch ergänzt mit Infos über die Szenen selbst. So kleine Infokästen und ja, ist definitiv auch sehr informationslastig und denke auch sehr lesenswert. Dann gibt es eine neue Rubrik im Heft und zwar Kurvenlieder und ihre Geschichten nennt sie sich. Wie der Titel verrät, natürlich geht es da um Fangesänge. Wir haben uns da einen recht prominenten Fangesang herausgepickt in Folge 1 und zwar das richtig gut geschlafen von Chemie Leipzig, der ja einer der Kurvenhits aus dem letzten Jahr war und schauen da so die Hintergründe. Ne? Woher kommt die Originalmelodie, das Originallied, was steckt hinter dem Text, was wurde sich dabei gedacht und haben da einfach hinter die Kulissen geschaut. Auch ein bisschen her, aber trotzdem nicht minder interessant, sind zwei Matchreports über das Pokalfinale in Österreich. Und ja, die guten alten Matchreports, die es ja früher öfter gab, finden sich dann quasi wieder im Heft und Ultras Rapid und Kollektiv 1909 aus Graz erzählen darin ihre Sichtweise auf das Cup-Finale. Ja, das sind mal so einige Themen, sind noch mehr drin, geht noch um Partizan Basketball und das 60-jährige Jubiläum des Maracana-Stadions in Belgrad. Das sind so die Sachen, die ich jetzt gerade im Kopf habe.
Randvoll, ja. Voll, die Ausgabe 89, also auch eine geile Themenvielfalt wieder, einmal mehr. Ja, holt euch die Ausgabe im Shop auf erlebnisfußball.de oder am Stand eurer Kurve oder aber auch vielleicht in der gut sortierten Bahnhofskiosk.
Genau, eine Sache vielleicht noch, bevor wir unseren Gast hier mit in die Runde holen. Ja, du hast doch schon gesagt, der letzte Podcast, der ist schon wieder ein Stück her und die letzte EF, ja, noch länger, die kam ja im April mit dem großen Spezial über die Kurve Sud Cavese raus. Also fast ein Jahr hat es jetzt gedauert, bis wir wieder da sind mit deinem gedruckten Heft. Natürlich viel zu lange, ist auch nicht unser Anspruch, so viel Zeit dazwischen verstreichen zu lassen. Und ich habe mir vor der Sendung auch kurz überlegt, woran lag das eigentlich, warum jetzt wieder so viel Zeit verstrichen ist. Und ja, im Sommer, gut, da ist dann erstmal Seele baumeln lassen und stehen andere Sachen da im Vordergrund. Und dann im Herbst haben wir erstmal angefangen, das 45 Grad wieder hochzubringen. Das lag ja auch lange brach. Haben da auch Zeit investiert. Dann gab es ja das Buch, also über die Gruppotationen, gab es eine kleine Lesereise, das hat auch Zeit gefressen. Und dann natürlich die vielen anderen Projekte, die so Stück für Stück nach vorne gebracht werden, die jetzt teilweise schon mehrere Jahre laufen, wie zum Beispiel das Buch über die Curva Sud Milano, was jetzt demnächst erscheint. Da hat der Kai Tippmann 2 Jahre dran gesessen oder sitzt immer noch an der Übersetzung und das wird ja auch dann nebenbei her betreut und wird sich über das Layout Gedanken gemacht und so weiter. Und das sind dann auch alles Sachen, die am Ende Zeit kosten. Ne? Und das alles in Summe trägt dann irgendwie leider dazu bei oder hat dazu beigetragen, dass das Heft eben jetzt erst kommt. Ne? Und dann noch vielleicht, wenn eine Frage aufkommt, hey, EF kommt ohne Interview daher. Das ist ja eigentlich das die Charakteristik des
Markenzeichen der letzten Jahre.
Das ist Markenzeichen genau des Heftes, große Interviews zu machen, lange Interviews zu machen. Ja, das stimmt, nach langer Zeit mal wieder ein Heft ohne. Kann euch aber auch beruhigen, die darauf stehen, die nächste Ausgabe, die wird mit großer Wahrscheinlichkeit wieder eine Doppelausgabe werden. Dann auch wieder mit einem sehr umfangreichen Interview mit einer deutschen Gruppe. Also das kommt, ist auf jeden Fall einiges in der Pipeline diesbezüglich. Da kann man sagen, dass da nichts einreißen wird. Wir werden das weiterhin durchziehen mit den langen Interviews und kann man sich auf jeden Fall auch auf die nächsten Ausgaben freuen.
Seid gespannt, Leute. Wie so oft, du hast es gerade schon angekündigt, haben wir auch heute wieder einen Gast. Wir wollen jetzt ihn auch gar nicht mehr länger zappeln lassen hier. Ja, ein Gast, der ohne Übertreibung wohl aktuell das bekannteste Gesicht der deutschen Fanlandschaft sein dürfte. Gerade durch seinen Auftritt vor kurzem in der ARD-Sendung Hart, aber fair. Die meisten von euch dürften das gesehen haben. Ja, und damit ein herzliches Willkommen an Thomas von Unsere Kurve. Hallo Thomas, schön, dass du Zeit gefunden hast für unser Format.
Moin, hallo und danke für die Einladung.
Nun ist der Investorendeal ja doch schneller als erwartet geplatzt. Hast du den Deal im Alleingang abgesägt?
Ja, also ich glaube, meine Mama denkt das, wenn sie so die Presselandschaft der letzten Woche verfolgt hat. Nein, aber das ist natürlich völliger Quatsch. Ich muss auch tatsächlich sagen, also es ist mir ein Stück weit auch schon fast unangenehm, was daraus geworden ist. Man muss sagen, also Unsere Kurve schreibt sich ja seit Gründung 2005 auf die Fahnen, dass man so die Meinung der Fans, die Meinung der Mitglieder in den öffentlichen Diskurs bei Fanthemen, bei Fußballthemen einbringen will. Ja, und daraus leitet sich natürlich ab, dass wir auch Pressearbeit machen. So, weil wie willst du sonst deine Meinung in den öffentlichen Diskurs einbringen? Naja, und das hat sich so seit Corona ist das immer ein bisschen größer geworden. Man ist auch in seriösen bundesweiten Medien irgendwie angekommen und wahrgenommen worden. Ja, und dann kam halt auch diese Anfrage von Hart aber fair und dann war es natürlich klar, dass wir da auch hingehen und ich hatte halt Zeit und ehrlicherweise auch ein bisschen Bock, als ich gehört habe, dass Martin Kind da ist. Aber was dann daraus geworden ist, damit hat niemand von uns gerechnet, ich selber am allerwenigsten. Und muss sagen, es war zwar eine spannende, interessante Woche, es war auf jeden Fall ein Erlebnis, aber an der einen oder anderen Stelle ist es halt auch durchaus unangenehm, muss man sagen. Und ich war dann ganz froh, als ich dann nach dieser Woche wieder beim VfL Osnabrück einfach in der Kurve stehen konnte und in aller Ruhe supporten konnte, anstatt da, ja, was steht hier teilweise, das Gesicht der Fanproteste zu sein oder so ein Quark.
Nee, aber im Ernst, also für uns alle kam es dann doch sehr überraschend, dass es dann am Mittwoch, glaube ich, nach der Ausstrahlung ziemlich abrupt beendet wurde, die Gespräche, beziehungsweise eben das der ganze Deal geplatzt wurde. Bevor wir da gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, Thomas, kurz mal zu deiner Person. Du bist Anhänger des VfL Osnabrück, sportlich, glaube ich, gerade kein Zuckerschlecken jetzt in der zweiten Liga. Du bist beim VfL aber auch in der Fanabteilung und den meisten Hörerinnen und Hörern, du hast es ja gerade schon gesagt, als Sprecher von unserer Kurve bekannt. Kannst du ganz kurz nochmal was zum Hintergrund und zum Zusammenschluss von unserer Kurve sagen?
Ja, klar. Also unsere Kurve hat sich 2005 gegründet als Dachorganisation, bundesweite Dachorganisation der lokalen Fan-Dachverbände. Damals noch relativ klein, ich glaube 5 Orgas waren nur dabei, so Dortmund zum Beispiel, Frankfurt, jeweils auch die Fanabteilung nur. Und das war ja auch eine Zeit, da waren ja gerade Fanabteilungen, gab es ja eigentlich noch gar nicht. Klar, man kennt so den HSV Supporters Club oder so, aber ja, Abseits der ganz großen Vereine gab es das ja einfach nicht. Das hat sich im Laufe der Jahre, fast schon Jahrzehnte, geändert. Ich selber bin 2012 für den Standort Osnabrück zu unserer Kurve dazugestoßen. Mittlerweile 24 Fan-Dachorganisationen von der ersten bis zur vierten Liga, bunt gemischt, von Bayern München bis Waldhof Mannheim, alles dabei. Ja, und wir machen halt Interessenspolitik für Fans auf Bundesebene. Das heißt, wenn der DFB oder zuletzt ist die DFL mal wieder irgendeinen Quatsch sich ausdenken, dann gehen wir in irgendwelche Gremien oder haben irgendwelche Handynummern oder was auch immer gerade adäquat ist und weisen sie darauf hin, dass sie da Quatsch machen und versuchen da halt viel zu bewegen. Vieles davon, ehrlicherweise, sieht man nicht. Manches ist auch einfach langweilig, muss man auch ehrlicherweise gestehen, hat dann aber oftmals eine ganz coole Wirkung. So, also ich kann mich erinnern, wir haben mal vor einigen Jahren Anlage 5 der Durchführungsrichtlinien für Bundesspiele beim DFB. Also schon an dem Titel merkt man ja, also sexy ist das nicht. Ja, aber das, was da geändert wurde auf unser Betreiben, ist, dass bundesweit einheitliche Standards für Tifomaterial gelten und dass man nicht mehr wie früher bei jedem Auswärtsspiel mit jedem Dulli-Ordner neu diskutieren durfte, ob jetzt doch die 5. Fahne mit rein darf oder nicht und ob der Stock jetzt 1 Meter oder 1,20 Meter sein darf. Na, also das ist halt immer so ein bisschen dieses, man macht da viel, da passiert viel, wo bestenfalls auch viele oder alle von profitieren sollen. Aber es ist halt einfach nicht sexy so und deswegen ist es, glaube ich, auch nicht so im Fokus der breiten Fanlandschaft.
Thomas, nochmal ganz kurz zur Hart-Aber-Fair-Sendung. Wie muss ich mir so die Atmosphäre vor der Aufnahme vorstellen? Sitzt man da in der Maske und links von einem wird gerade Martin Kind gepudert, rechts bestellt sich Kühnert noch eine Cola und gibt's da Smalltalk? Wie läuft das da ab?
Also es gab insofern Smalltalk, dass halt, ja, ich sag mal, die Fanseite kannte sich ja mehr oder weniger, ne? Also man hat mal überall voneinander gehört und dann ist natürlich schnell Shake Hands und mal ein bisschen quatschen. Ich zumindest hatte wenig Interesse vorab da mit der Gegenseite mich irgendwie ins Benehmen zu setzen. Ich habe Martin Kind dann direkt hinter der Kulisse, aber wirklich so 30 Sekunden, bevor man halt irgendwie an den Tisch gegangen ist, mal die Hand geschüttelt und mich vorgestellt. Ja, aber das war's eigentlich auch. Und ansonsten muss man halt sagen, ist so ein bisschen wie beim Referat in der 9. Klasse, ne? Wenn du irgendwie erst in der großen Pause vorher dir einfällt, dass du gleich ein Referat halten musst, dann bist du natürlich aufgeregt, dann stotterst du und dann zitterst du dir da einen ab. Wenn du natürlich vorher vernünftig vorbereitet bist und da tief im Thema bist, dann kannst du auch mit so Martin Kind easy diskutieren. Und da muss man halt sagen, also dieses ganze Investorenthema, das ist bei unserer Kurve, aber ich glaube auch bei anderen, sowohl lokalen Szenen als auch Verbünden, ja eigentlich schon seit einem Jahr ungefähr Thema, mal mehr, mal weniger intensiv, aber man hat so grob auf dem Schirm gehabt. Ja, und als jetzt der zweite Anlauf kam, ist es halt so ab Oktober ungefähr ist es nochmal richtig hochgekocht. Jetzt sind wir in Osnabrück, du hast es richtig gesagt, ich komme vom VfL Osnabrück, bin da in der Abteilungsleitung der Fanabteilung. Wir sind in Osnabrück ja aktuell gesegnet mit einem Geschäftsführer, der Fans versteht, beziehungsweise der Fußball von Fans her denkt und nicht als reines Geschäft. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man von vornherein eng zusammenarbeiten konnte, vielleicht auch mal die eine oder andere Info gekriegt hat, die erst später öffentlich wurde und sich viel ausgetauscht hat. Naja, und dadurch konnte ich halt automatisch tief in das Thema einsteigen und dann da mich hinsetzen und Martin Kind darauf hinweisen, dass er nicht so kluge Sachen von sich gibt.
Das hat ja auch ehrlich gesagt ganz gut geklappt. Also, dass Martin Kind mit einer gewissen Selbstgerechtigkeit in die Diskussion gehen würde, das war ja absolut erwartbar. Aber warst du von seiner, ich sag mal, enorm schwachen Argumentationslinie auch so erstaunt? Also, da kam er dann doch relativ wenig.
Ja, man muss dazu sagen, ich war in der Woche davor, den Donnerstag, bei NDR Info live im Radio in der Sendung Redezeit. Aber das ist natürlich eine absolute Nischensendung. Dementsprechend hat das niemand so richtig auf dem Schirm gehabt. Ich auch nicht, bis die Anfrage kam, ehrlicherweise. Und da war aber das Besondere, dass die Journalistin von der Redezeit hatte als erste Martin Kind für ein Interview gekriegt zu der Sache. Und hat das als irgendwie 4 Minuten O-Ton eingespielt. Und da war ich zum ersten Mal direkt auch live konfrontiert eben mit der Art und Weise, wie er sich dazu verhält, was er dazu zu sagen hat, und konnte, wenn man so will, vor kleinem Publikum schon mal üben für die große Bühne. Also klingt doof, ist aber im Grunde so. Und wusste daher oder hatte daher eine gewisse Erfahrung, dass ich davon ausgehen konnte, der ist da eher selbstgerecht unterwegs und sieht sich da komplett im Recht und alle anderen sind ganz böse und dann, dass er ganz viel über die Regularien drumherum erzählt. Also es war ihm ja ein Riesenanliegen, dass ja irgendwie da alles ordentlich im Ablauf war mit Frist und Ladung und kein Einspruch und weiß der Kuckuck was. Das wusste ich dadurch alles und konnte mir das zurechtlegen. Ich muss aber sagen, ich war erstaunt bis erschrocken, dass der selbst in der Sendung dann dass es ihm so scheißegal war, dass da wirklich alles an ihm abgeprallt ist. Ich habe mir natürlich später die Sendung nochmal angeguckt, beziehungsweise ich glaube hier Fußballmafia hat ja auf Instagram da auch so ein paar Reels draus gebastelt und so, wo ich da irgendwo ihm Sachen erzähle und plötzlich sagt er in die Kamera, nehme ich zur Kenntnis. Und also da war ich tatsächlich erschrocken, wie man so selbstgerecht da reingehen kann. Stell mir aber auch die Frage, was hat der denn dann von der Sendung erwartet?
Genau das habe ich mich auch gefragt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Kind selbst nicht immer wusste, warum er dort eigentlich zugesagt hatte und warum er da saß. Er hat ja auch.
Das ging vor allem Markus Babbel, glaube ich, so.
Das wusste man ebenfalls nicht, warum der nun wiederum da war und
ich glaube, er selber wusste es auch nicht. Oder hat es erst während der Sendung erfahren, vielleicht.
Ja, ich glaube, der wusste bis zum Start überhaupt gar nicht, was das Thema ist. Egal, dass aber auch der Rahmen dieser Talkshow nicht der richtige sei. Das hat ja Martin Kind gesagt, um beispielsweise das Thema wie 50+1 zu vertiefen. Also er ist ja schon immer konstant ausgewichen. Ja. Das kam ja dann auch irgendwann die Frage auf, woher das Geld für Investitionen wie Digitalisierung, Jugendförderung und so weiter kommen soll. Darauf sagte er dann, das ist aus dem operativen Geschäft nicht zu verdienen. Gleichzeitig sagte er, dann müsste man eben die Gehälter der Spieler drücken. Also irgendwo bietet er dann doch selber auch Lösungsansätze an, wahrscheinlich unfreiwillig, oder? Also es war ein bisschen konfus alles.
Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er da ein Plädoyer halten wollte für niedrigere Spielergehälter. Das würde mich zumindest sehr überraschen. Aber es war ja auch entlarvend dann einfach, ne? Und also ich weiß auch in dem Moment, gerade bei dem Zitat, das du gerade sagst, also ich habe da gesessen und da, also das war so ein bisschen wie ein kleines Kind an Weihnachten. So, was, das kriege ich jetzt hier echt geschenkt, so ein Elfmeter? Also Wahnsinn.
Ja, wieso konnte es eigentlich, das habe ich mich immer wieder die Frage gestellt, warum konnte es bereits im Dezember zu einer Neuabstimmung kommen, wenn noch erst ein halbes Jahr zuvor der Deal seitens der Vereine abgelehnt wurde? Vermittelt das nicht einfach so den Eindruck, so ich simplifiziere das mal so, als würde man eine völlig versalzene Suppe immer wieder versuchen, mit Zucker auszugleichen, bis es den Verein, den völlig der Magenknot irgendwie dann doch schmeckt, nur weil das irgendwie im Bauch landen muss. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die können alle halbe Jahre eine Abstimmung machen und irgendwann wird es so zurechtgeschustert, dass sie Ja sagen müssen.
Ja, also es war auf jeden Fall sehr überraschend, dass nach dieser beleidigten Pressekonferenz von Aki Watzke, es müsse eben niemand mehr mit Solidarität kommen, der Deal sei gestorben. Ja, wie du schon sagst, ein halbes Jahr später steht fast die gleiche Geschichte wieder zur Abstimmung. Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich glaube, man wird es nie herausfinden können, weil dafür ist es dann doch, müsste man da tief in die Internas einsteigen. Aber ja, klar, es gibt Vereine in den ersten zwei Ligen, die sehr dringend sehr viel Geld brauchen, die da natürlich dachten, dass da jetzt Milch und Honig fließen plötzlich. Kann natürlich auch sein, dass da Leute, Entscheider einfach persönlich profitieren können, entweder durch ihre Vereine oder aber, zuletzt war ja nur noch CVC im Rennen, bei CVC kann man nach Frankreich schauen. Die haben dort ja sich in die Ligue 1 eingekauft. Und mittlerweile wird gegen CVC und die damals Handelnden der Ligue 1 ermittelt, weil da wohl Schmiergelder geflossen sind und dergleichen. ja, sagen wir mal so, ich glaube, es ist nichts passiert auf so einer Ebene durch Zufall, aber die wahren Gründe werden wir kleinen doofen Fans, wie die DFL da ja mal so durch die Blume kommuniziert hat, diese wahren Gründe werden wir, glaube ich, nie so recht erfahren.
Weil du gerade Hans-Joachim Watzke erwähnt hast, er hat, glaube ich, gestern oder vorgestern nochmal ein Statement abgegeben, er will ein Problem in der deutschen Gesellschaft erkannt haben, zu jeder, ich zitiere mal, Idee, die man der Öffentlichkeit präsentiert, sagt die Öffentlichkeit nicht gut. Er bemüht sich ja auch immer wieder so diese mehr von der kleinen Minderheit, von der er da spricht, also 500 bis 800 organisierten Fans, viel mehr sind das ja eigentlich überhaupt gar nicht. Und ja, hängt das Problem bei der DFL und im Großteil der Funktionäre nicht einfach schlichtweg auch daran, dass man sich so realitätsfremd einfach äußert und Entscheidungen auf Mitgliederversammlungen außer Acht lässt? Wird sowas bewusst ignoriert? Was meinst du?
Also da kommen jetzt viele Sachen zusammen. Ich glaube erstmal das Zitat von Watzke, das jüngste. Naja, also man kann natürlich auf der einen Seite sich drüber mokieren, dass die Idee, die man vorgestellt hat, in der Luft zerrissen wird. Aber bevor man dann den Schuldigen bei ja dem Auditorium, dem man das vorstellt, sucht, könnte man vielleicht auch auf die Idee kommen, dass man seine eigene Idee vielleicht einfach beschissen promotet hat. Und wenn ich mir überlege, also gerade bei der ersten Abstimmung war es ja wirklich noch klar oder wurde auch klar gesagt, dass ja selbst Vereinsvertreter einfach teilweise gar nicht wussten, worüber sie da abstimmen sollen. Und naja, daraus haben sie wohl gelernt in der internen Kommunikation, aber eigentlich hätte die DFL die Vertreter der Vereine zumindest so sehr selber schon überzeugen müssen und briefen müssen, dass die in der Lage sind, diesen Deal an ihren Standorten ordentlich zu verkaufen. Aber wenn dann an diversen Standorten die Geschäftsführungen auf ja simpelste Nachfragen irgendwann schon blank sind und gar nicht mehr richtig erklären können, warum das jetzt eigentlich gut sein soll, ich glaube, dann liegt das nicht unbedingt an den anderen, die ein Problem mit einer neuen Idee haben, sondern liegt es, wie gesagt, einfach daran, dass man die eigene Idee beschissen promotet hat. Hm. Und diese mehr mit der radikalen Minderheit, also wir sind ja hier unter uns, ich kann ja offen reden, also hängt mir zum Hals raus. Also das ist ja einfach ein selbstgerechtes Gefasel sondergleichen. Dankenswerterweise ist ja vor 2 Wochen, glaube ich, war es, also eine Woche bevor der Deal gekippt ist, sind ja noch Umfragen veröffentlicht worden, repräsentative Umfragen wohlgemerkt, wonach ja dann 80% waren gegen einen Investoreinstieg und 60% standen zumindest hinter den Protesten. Und zwar aller Stadiongänger in Deutschland und jetzt nicht nur irgendwie die vermeintliche Minderheit der kleinen radikalen Ultras. Und also auch so mein eigenes Stadionerlebnis in der Zeit. Also ich war dann mal zwischendurch irgendwie mal auf Sitzplatz aus familiären Gründen und so. Ja, und dann flogen die Tennisbälle, dann kam die Spielunterbrechung und es war um mich herum ein Happening. So, ach, jetzt ist es wieder soweit. Ja, Erwin, bringst du mir noch ein Bier mit? Ja, ich muss eh noch mal pissen und so weiter. So, wo du ja gemerkt hast, da war überhaupt keine große Kritik, sondern da war halt wirklich, also man hat sich mit den Protesten, man hat sich mit den Inhalten solidarisiert, man hat in Kauf genommen, dass man dann vielleicht eine halbe Stunde später nach Hause kommt. Und dieses Gefühl oder diese Wahrnehmung ging über ganz viele unterschiedliche Fanspektren hindurch. Also was Aki Watzke da erzählt, eigentlich müsste man es ihm genau umdrehen und sagen, es ist eine kleine radikale Minderheit in der DFL, die da unbedingt was durchsetzen will, vermutlich zum eigenen Interesse, und sich damit gegen ja die überwältigende Mehrheit der Fußballfans, der Mitglieder der Vereine in Deutschland stellt.
Ja, also du hast das gerade angesprochen, es scheint ein wahnsinniges Kommunikationsproblem, auch Glaubwürdigkeitsproblem zu geben bei der Deutschen Fußballliga. Ich habe mal noch was rausgesucht, ich glaube im Oktober 23, also vor einem halben Jahr etwa, da war es auf einer Pressekonferenz der DFL-Geschäftsführung so, dass da nochmal 50+1 ja als Kern des deutschen Fußballs betont wurde. Ja, also ich frage mich in so einem Kontext immer, wie nachhaltig so eine Aussage auch wirklich ist, ob das bloße Lippenbekenntnisse sind, gerade unter dem Aspekt der mangelnden Transparenz jetzt auch im Zuge der Abstimmung zum Investoreneinstieg. Ich finde, da darf die Ernsthaftigkeit so eine Aussage doch stark angezweifelt werden.
Ja, absolut. Und gleiches gilt natürlich auch jetzt für die neuerliche Aussage, der Deal sei tot. Also beim ersten Mal habe ich das tatsächlich noch geglaubt, wurde eines Besseren belehrt. Naja, den Fehler mache ich kein zweites Mal. Also ich würde mich nicht wundern, wenn da schon wieder im Hintergrund irgendwas gemagelt wird, damit man dann irgendwie noch einen dritten Anlauf startet. Das Einzige, was mich ein bisschen beruhigt, ist, dass die DFL jetzt ja wirklich zeitig anfangen muss mit der TV-Rechte-Ausschreibung für die Übertragungsrechte ab 2025. Deswegen ja auch jetzt schnell der zweite Versuch noch, weil ich glaube, um Ostern rum oder so muss der Prozess starten, weil sie ihn sonst gar nicht finalisieren können. Das heißt, da könnte ich mir vorstellen, dass wir ein bisschen Ruhe haben werden. Ja, aber also ich wette kein Pfifferling drauf, dass das, was die DFL da kommuniziert, auch 1:1 in der Wahrheit entspricht.
Machen wir uns nichts vor, das Rad dreht sich weiter. Die Frage, die eben nahe liegt, wie wird es weitergehen? Wie kann eine Weiterentwicklung der ja, ich würde sagen, ist das so die zuschauerstärkste Liga Europas oder weltweit? Wie kann so eine Weiterentwicklung einer so populären und attraktiven Liga ja eigentlich aussehen? Also es gibt da wilde Vorschläge von Krediten aufnehmen, neue Werbemaßnahmen erschließen, besser wirtschaften.
Was für ein wilder Vorschlag, besser wirtschaften. Das ist ja revolutionär.
Besser wirtschaften ist dann noch das, was ich auch empfehlen würde. Vorhandene Einnahmen einfach mal nutzen, vielleicht auch eine Mischung aus allem, ich weiß es nicht. Kannst du was zu der sogenannten Binnenfinanzierung sagen? Sagt dir das Modell was?
Ja, die Binnenfinanzierung, wenn ich da gerade richtig ist, abrufe, ist ja, dass die DFL untereinander sich damit quasi finanziert. Mhm. Und funktioniert aber alles nicht. Also so ziemlich alles, was du gerade aufgezählt hast, mit Ausnahme vielleicht des seriösen Wirtschaftens, kann aktuell nicht funktionieren, weil die DFL oder weil einzelne DFL-Vereine wirtschaftlich extrem schlecht dastehen und einfach nicht kreditwürdig sind. Mhm. So, also du musst dir vorstellen, da haben wirklich Vereine in der ersten und zweiten Liga, haben teilweise ihre zukünftigen TV-Geldeinnahmen schon längst verpfändet und abgetreten, um überhaupt den aktuellen Spielbetrieb aufrechterhalten zu können. Wer sich noch erinnert an den Beginn von Corona, als dann ja von heute auf morgen der Fußball komplett pausiert hat, ist ja ganz schnell, ich glaube, ein Drittel der Erst- und Zweitligisten, die dringend die vierte TV oder die nächste TV-Rate ausgezahlt brauchten. Ansonsten wäre der Laden dicht gewesen. So. Und das zeigt halt, wie krass manche Vereine wirtschaften. Naja, und dann hast du halt bei der DFL das Problem, dass die DFL also das ist ja ein e.V. bestehend aus den 36 Erst- und Zweitligisten. Mhm. Und diesem e.V. gibt aktuell keine Bank dieser Welt einen Kredit, eben weil da Mitglieder dabei sind, die so bis über beide Ohren verschuldet sind. Das heißt, du hast tatsächlich nur die Möglichkeit, entweder über Geld, das du einnimmst, zum Beispiel durch die TV-Rechtevermarktung, irgendwas voranzutreiben, indem du die Einnahmen entsprechend verteilst, oder, auch wenn mir das jetzt schwer über die Lippen kommt, oder eben indem du dir einen Private Equity Investor reinholst, die ja nichts anderes machen, außer Hochrisikoanlagen, aber sich das natürlich auch entsprechend vergolden lassen. Das heißt, kann durchaus, also nüchtern betrachtet, kann ich schon nachvollziehen, dass man Private Equity als Option in den Blick genommen hat. Ja, aber ist natürlich eine Harakiri-Aktion sondergleichen. Und eigentlich, also ich meine, niemand hat ein Problem mit Weiterentwicklung. So, natürlich soll sich der deutsche Fußball weiterentwickeln. Und gerade auch so die Geschichte mit dieser OTT-Plattform, die aufziehen, die DFL ja eigentlich haben will. Ne, wer so NFL schaut, kennt das ja zum Beispiel, so NFL Day Pass und so weiter, dass du halt direkt bei der NFL dir ein Spiel kaufen kannst zum Angucken und so. Das gibt's ja alles bei der Bundesliga nicht, auch nicht international. Da sehe ich persönlich schon auch, ja, Notwendigkeit vielleicht nicht unbedingt, aber ich kann nachvollziehen, dass man sich dahin entwickeln will. Und ich glaube, dass es bestimmt auch Fußballfans gibt, die davon profitieren würden durchaus. Also das wäre schon eine sinnvolle Weiterentwicklung. Aber halt, naja, zu welchem Preis? Und ein Private Equity Investor ist definitiv der falsche Weg. Ja, und dann muss man vielleicht jetzt mal sich den Status quo angucken und muss schauen, wie ist die Gesamtsituation? Wie gehen wir um, gerade mit den Vereinen, die ihre Einkünfte der nächsten Jahre schon im Grunde abgetreten haben? Und wie schaffen wir es als gesamter deutscher Profifußball, zumindest erste und zweite Liga, ja, so wirtschaftlich auf den Damm zu kommen, dass man ja wieder vernünftig Geschäfte machen kann? Kurzfristig kann man sicherlich jetzt mit der demnächst anstehenden TV-Rechtevermarktung das Geld so verteilen, dass es nicht ja direkt an die Clubs geht, beziehungsweise nach Verteilungsschlüsse, sondern dass man davon einen ordentlichen Batzen nimmt, um dann doch diese Weiterentwicklung zu finanzieren. Ich glaube aber langfristig im Sinne des deutschen Fußballs kann der richtige Weg nur sein, dass man irgendwo die Vereine dazu kriegt, wirtschaftlich solide, vernünftig zu handeln, sich zum Beispiel zu entschulden oder zumindest auch dieses ganze Geschäftsgebaren mit Verpfänden zukünftiger Einnahmen und so ein Scheiß, dass man das irgendwo unter Strafe stellt, unterbindet, wie auch immer, damit man am Ende aus einer Position wirtschaftlicher Solidität oder wie man das auch immer sagen will, heraus sich weiterentwickelt, anstatt das wackelige Gebilde, das man aktuell hat, irgendwie weiter wackelig aufrecht zu erhalten, aber dann trotzdem schon mal einen Schritt weiter zu gehen. Also, weiß nicht, wenn man irgendwie mit dem Kreislauf Probleme hatte, also wenn die Knie wackeln und man will den nächsten Schritt gehen, kippt man meistens um. Und die DFL ist gerade in so einem Zustand.
Kannst ganz kurz einen Einwurf noch dazu? Kannst du vielleicht noch was zur Situation in Frankreich sagen, die sich ja verkauft haben, ich glaube auch an QVC, wenn mich nicht alles täuscht.
CVC, QVC war was im Fernsehen.
Ey, Quatsch. Das ist aber was anderes. Lacher müssen auch sein in der Sendung.
ja, was heißt sagen? Also zumindest bei unserer Kurve ist es so, dass wir über Football Support of Europe ja dann auch Kontakte zur französischen Fan-Dach-Organisation haben, deren Namen ich natürlich vergessen habe, wie sich das gehört für einen gut vorbereiteten Interviewgast. Und ja, da haben halt die Kolleginnen und Kollegen zurückgespielt und was da halt Phase ist. CVC ist dort eingestiegen, oh, ich müsste lügen, 2019, glaube ich, irgendwie so um den Dreh, sind die eingestiegen. Alle, die damals für die Ligue 1 die Verträge verhandelt haben, sind heute angeklagt und haben irgendwie ganz dubiose Zahlungen erhalten oder ihr direktes Umfeld hat Zahlungen erhalten, alles so aus dem CVC-Kontext. Also das stinkt schon mal zum Himmel. Dann war es so, dass auch dort übrigens das Märchen erzählt wurde, wie jetzt bei der DFL, man wolle nicht nur Kapital reinholen, sondern man wolle auch Know-how reinholen. Das hat man in Frankreich auch gesagt. Das einzige Know-how, das CVC bis zum heutigen Tag wohl geliefert hat, ist der Vorschlag, dass man ja Anschlusszeiten entzerren könnte, damit kein Spiel mehr parallel im TV läuft. Finde ich jetzt nur so mittelmäßig innovativ, muss ich gestehen. Mal davon abgesehen, dass es mir als Stadiongänger tierisch auf den Sack gehen würde. Naja, und am Ende war es jetzt so, dass nach dem abgelaufenen TV-Rechtevertrag, dem ersten der Ära CVC, neuer TV-Rechtevertrag abgeschlossen werden musste. Und dieser ist entgegen der Erwartung unter dem bisherigen Ergebnis zurückgeblieben. Also ne, wenn man es auf Deutschland übertragen würde, letzter Vertrag 1,1 Milliarden hat die DFL gemacht. Und dann hätten die jetzt halt nur noch, ich sag mal, 900 Millionen gemacht. Problem ist, CVC hat feste Rendite vereinbart und letztlich mussten dann die Vereine der französischen Liga zusehen, wie sie diese Rendite zusammenkriegen und haben die, so zumindest mein aktueller Stand, größtenteils aus der eigenen Tasche zahlen dürfen und da zusammenlegen dürfen. Das heißt, ja, die vermeintlichen Mehreinnahmen durch Investor haben am Ende dazu geführt, dass alle Vereine kollektiv Minus gemacht haben.
Ein weiterer Punkt, der in der öffentlichen Debatte eigentlich komplett ausgespart wurde, ist, was ist eigentlich mit den Vereinen unterhalb der zweiten Liga? Also sprich Vereine, die möglicherweise schon nächste oder übernächste Saison wieder unter dem Dach der DFL spielen oder eben nicht mehr, weil sie vielleicht absteigen. Welche Auswirkungen hat eigentlich ein Investoreneinstieg auf diese Clubs?
Ja, das ist eine gute Frage und wie soll ich sagen, als Osnabrücker ist man daher immer mal wieder im Fahrstuhl hoch und runter zugegen. Ja, also man muss sagen, auf DFL-Ebene hat das überhaupt keine Rolle gespielt. Also das ist denen wirklich scheißegal gewesen, beim ersten wie auch beim zweiten Investorendeal. Man guckt nur auf erste und zweite Liga und das war's. Es stehen aber durchaus Fragen im Raum. Ne? Also es ist ja zum Beispiel so, dass der aktuelle Deal, wenn er denn durchgekommen wäre, hätte es geheißen, dass die Vereine auf aktuelle Einnahmen oder Erträge verzichten, die dann schon als Rendite abgeführt werden. Dafür gibt es aber Ausgleichszahlungen aus dem Investitionsvolumen, das CVC überweist. Ja, aber was ist denn dann, wenn jetzt zum Beispiel Osnabrück absteigt und dafür Dynamo Dresden aufsteigt? Wer kriegt da was und wie? Und wie ist das eigentlich, wenn jetzt, bleiben wir mal bei meinem Lieblingsverein, wenn der VfL Osnabrück hätte jetzt zugestimmt dem Deal, der Deal wäre gekommen, die Zweidrittelmehrheit wäre auf jeden Fall sauber gewesen und nicht so wackelig durch den geschätzten Kollegen Kind. Und dann stimmen wir zu als VfL Osnabrück, verzichten vielleicht auf Einnahmen, kriegen durchaus den Verlust der Einnahmen erstattet, steigen dann jetzt aber ab, wonach ja gerade tatsächlich auch alles aussieht. Aber müssten wir dann nicht auch an den zukünftigen Erträgen mitpartizipieren, weil wir ja den Weg dahin geebnet haben? Auf die Frage gibt es einfach keine Antwort seitens der DFL. Das ist zum Beispiel auch was, da verstehe ich nicht, wieso viele Zweitliga-Geschäftsführer dem ganzen Deal zugestimmt haben. Ja, also gerade als Zweitligist schießt du dir da ins eigene Knie, wenn du diesen Deal mitgemacht hättest, weil im Grunde hättest du einfach nur auf eigenes Geld verzichtet, damit Bayern und Dortmund noch mehr Geld kriegen und hier Filiale Leipzig. Und das ist ja also wirtschaftlich völlig sinnbefreit. Und ich verstehe nicht, was da manche hochbezahlten Geschäftsführer drin gesehen haben. Naja, und auf der anderen Seite, wenn man dann in die dritte Liga oder auch noch tiefer guckt, diese Vereine wurden ja gar nicht gehört. Also ich kann mich erinnern, dass jetzt beim zweiten Deal dritte Liga und drunter im Grunde nicht stattgefunden hat, auch nicht in der öffentlichen Diskussion. Es gab natürlich durchaus auch da Proteste und Solidaritätsbekundungen. Ich glaube, Saarbrücken in Mannheim war ja zum Beispiel auch was, da hat es ja mit den Ordnern auch noch ein bisschen gescheppert. Also da gab es durchaus ja Stimmen aus dem Fanlager, aber wirklich im Prozess hat alles unterhalb der zweiten Liga nicht stattgefunden. Demgegenüber steht allerdings beim ersten Investorendeal oder beinahe Investorendeal, hat kurz vor knapp, ich glaube die Hälfte der damaligen dritten Liga muss es ungefähr gewesen sein, haben ein Schreiben an die DFL aufgesetzt und abgeschickt, wo sie im Grunde mit Klage gedroht haben, haben argumentiert, dass dort ein Vertrag zum Nachteil Dritter geschlossen wird, also Dritter dann der Drittligisten in dem Fall. Und da kann man davon ausgehen, dass das bei der DFL durchaus auf Gehör gestoßen ist. Aber so einen Vorstoß gab es jetzt beim zweiten Anlauf einfach nicht.
Ich meine, es ist eine Zerreißprobe, das merkt man, gerade eben, weil es auch zu Recht natürlich Misstöne aus den eher kleineren Vereinen unter dem Dach der DFL gibt. Und ich habe nur nochmal aufgeschnappt, dass Leverkusens Geschäftsführer, Fernando Caro heißt er, Der hatte vor der Abstimmung ja auch eine Abspaltung der Bundesliga von der zweiten Bundesliga angedeutet oder sogar befürwortet. Also auch so ein Szenario ist, spielt da durchaus eine Rolle, dass die Schere ja eben auch dadurch weiter auseinandergehen würde.
Wobei, wenn ich da reingrätschen darf, solche Aussagen muss man auch immer im Kontext der Zeit, in der sie fallen, sehen. Und da ist, glaube ich, ganz viel Angstmacherei eher dahinter. Da ist Säbelrasseln, ist da so ein Motiv. Ich sehe es nicht, und auch Experten, zu denen ich mich weiß Gott nicht zähle, sehen es nicht, dass mittel- bis langfristig sich entweder so, keine Ahnung, Bayern und Dortmund aus der DFL komplett verabschieden oder sich die erste und die zweite Liga da auseinanderspalten oder so. Sehe ich schlichtweg nicht. Zum einen bräuchte es dafür auch entsprechende Abstimmungen und Mehrheiten innerhalb der DFL. Und zum anderen, naja, also auch Bayern und Dortmund brauchen ja Gegner, damit sie Fußball spielen können. So, es ist ja, ne, Prinzip Super League, wenn dann immer dieselben drei Vereine das ganze Jahr gegeneinander spielen, interessiert ja keine Sau. Oder Wisca Barca, aber den interessiert ja auch, niemand interessiert sich für den. Und deswegen, das ist nach meinem Dafürhalten auch in den Chefetagen in München, Dortmund und anderen Städten durchaus bekannt, dass man, auch wenn man eigentlich gerne noch mehr vom ohnehin schon großen Kuchen, den man kriegt, noch mehr davon hätte, braucht man trotzdem auch noch die Auswärtsspiele in Darmstadt, in Mainz und weiß der Kuckuck wo.
Gut, aber dann halt mit anderer Verteilung eben, dass die Geldverteilung zugunsten der Großen weiter vorangetrieben wird, wie du es ja eben gerade auch schon angedeutet hast, oder eine Mitsprache für kleinere Clubs nicht mehr gegeben ist.
Wobei ich aber auch da mir vorstellen könnte, dass ja auch, also ich glaube, es wandelt sich gerade viel im Fußball an der Stelle, und zwar viel in unserem Sinne. Denn ich weiß noch, als ich so vor über 10 Jahren angefangen habe mit Fanpolitik, da kamen wir aus einer Zeit, wo es ja so die alten weißen Männer, ne, Aki Watzke, Uli Hoeneß und so, im Grunde gesagt haben, hier, ich weiß, was gut ist für alle und da geht's lang und jetzt habt ihr mir kurz zuzustimmen, also sprich abzunicken, und dann machen wir das so, dafür gibt's einen großen Kuchen, ich behalte das größte Stück, weil war ja meine Idee, und alle, die mir zugestimmt haben, kriegen ein paar Krümel. Und es verändert sich dahingehend, glaube ich, was, dass immer mehr vermeintlichen Kleinen klar wird, naja, wir alle zusammen sind ja aber die Mehrheit, und warum sollen wir nur jeder einen Krümel kriegen, wenn wir alle irgendwie auch ein gleich großes Stück von der Torte kriegen können und dadurch halt dann Uli Hoeneß deutlich weniger auf dem Teller hat. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade auch die aktuellen Proteste, die Diskussionen, die darum geführt werden, jetzt nicht nur irgendwie auf Bundesebene, sondern hey, in jedem Verein wird dann ja diskutiert, ne? Und wenn dann irgendwie mit Präsidien, mit Geschäftsführern und so weiter, da läuft ja ganz viel, was vielleicht nicht unbedingt jetzt zum Thema passt oder direkt zu einem Scheitern des DFL-Deals geführt hat, aber was ja irgendwo in den Köpfen stecken bleibt und was dann irgendwo so eine Grundhaltung, so eine Geisteshaltung irgendwie überträgt, die dazu führen kann, dass dann vielleicht, ja, wenn dann die nächste Schnittchenpause bei der DFL-Mitgliederversammlung ist, dann doch mal drei kleine Vereine sich abseits stellen und mal überlegen, ob sie nicht gemeinsam dies oder das vorantreiben wollen, damit sie ja mehr von dem großen Stück Kuchen kriegen, das bisher nur unter Bayern, Dortmund und wenigen anderen aufgeteilt wird.
Hm. Würdest du sagen, dass der Protest vor allem auch deswegen erfolgreich war, weil die Protestformen, die wir eben auch gesehen haben, die durchaus ja auch sehr kreativ waren, von dem Großteil der restlichen Stadionbesucher, aber auch vielleicht sogar gesellschaftlich insgesamt akzeptiert waren und das einfach die Grundlage auch für den Erfolg war?
Ja, also ich würde sagen, erstens muss man sehen, dass die Evolution des Protestes sehr gut war. So, man hat halt gemerkt, okay, Schweigen interessiert keine Sau. Schokotaler haben sich die Spieler selber reingepfiffen und dann gab es noch irgendwie lustige Bildartikel dazu. Und erst als dann bei Hertha HSV mal eine halbe Stunde das Spiel unterbrochen war, da war plötzlich die Aufmerksamkeit für den Protest selber, aber auch für die Gründe des Protestes da. Und dann im Weiteren, naja, dass es halt einfach immer kreativer wurde. Also ich glaube, in dem Moment, wenn tatsächlich ein Spiel abgebrochen worden wäre oder wenn irgendwo, ja, irgendjemand Alfred Draxler den Gefallen getan hätte, da noch eine Fackel zu werfen zum Beispiel, dann hätte man skandalisieren können, dann hätte man von den bösen Chaoten in den Kurven sprengen können, kennen wir ja alles. Aber dass das alles nicht passiert ist, das war, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg, weil dadurch konnte man dann im Laufe der Zeit auch Gisela und Erwin auf der Gegengerade erklären, warum da jetzt gerade Tennisbälle fliegen. Und also ganz ehrlich, also auch so mein Vater zum Beispiel hat sich kaputt gelacht, als er dann die Bilder von den ferngesteuerten Autos in Köln gesehen hat, die er im Gegensatz zu Rostock auf beiden Seiten fahren konnte, dann wurden die weggetreten und sind weitergefahren. Das war ja einfach nur sauwitzig. So. Und aber halt für alle, nicht nur irgendwie für Ultras oder für die Fußballbubble, in der wir unterwegs sind, sondern halt eben auch für Gisela und Erwin. Und das war, glaube ich, mit ein Grund für den Erfolg des Protestes.
Hat sich da vielleicht einfach auch in den letzten 10 Jahren was geändert? Also ich erinnere mich an die Proteste rund um 12.12 vor fast 12 Jahren, 11,5 Jahren. Da gab es auch Talkshows damals. Die waren aber noch ganz anders geführt worden. Jetzt mal ganz abseits von Springer Presse und Co., sondern bei Sandra Maischberger wurde da von Taliban der Fußballfans geredet. Johannes B. Kerner hat noch eine Puppe angezündet mit einem Bengalo und so. Diese Zeiten haben sich dann auch geändert, ne? Die sind auch vorbei.
Ja, also keine Ahnung, woran es liegt, aber ich teile deine Wahrnehmung. Da hat sich was verändert, dass man nicht mehr diese Gleichung im Kopf hat, Fußballfans gleich Krawallos und Idioten, sondern dass da irgendwo, irgendwo scheint es in den Redaktionsstuben dieses Landes angekommen zu sein, dass da eine Menge Menschen Sachen aus guten Gründen machen und dass es vielleicht auch mal wert wäre zu hinterfragen, warum sie das tun. Und dann plötzlich kommen die Redaktionsstuben zu dem Ergebnis, dass das ja durchaus inhaltlich nachvollziehbar ist und dass es eben nicht darum geht, einfach nur, keine Ahnung, Bengalos auf den Platz zu pfeffern oder so, sondern dass es durchaus irgendwie einen tieferen Sinn und Hintergrund hat. Irgendwo hat sich da was verändert, für uns zum Positiven, würde ich sagen. Und aber woran es liegt, ey, keine Ahnung, aber ich nehme es gerne mit, dass es so ist jetzt.
Also ob es jetzt die letzten Tennisbälle waren, die da geflogen sind, wir werden es sehen. So viel sei noch gesagt am heutigen Aufnahmetag. Wir sind am Donnerstag, 29. Februar, hier mit der Aufnahme unterwegs. Flatterte jetzt die Pressemeldung vom Bundesgerichtshof ein. Fand ich ganz interessant. Darin heißt es, der Bundesgerichtshof hat die Revision der Hannover 96 Management GmbH gegen die Entscheidung des Oberlandesgerichts Celle zugelassen. Der Rechtsstreit um die Wirksamkeit der Abberufung von Martin Kind als Geschäftsführer der Hannover 96 Management GmbH wird damit fortgesetzt. Also vielleicht nochmal ein bisschen Nachschub holen in Sachen Tennisbälle oder was? Zumindest das Thema ist noch längst nicht vom Tisch.
Ich glaube, die Tennisbälle muss man dann aufs BGH werfen. Das ist aber also tatsächlich ganz spannend. Also, naja, spannend. Wenn man so nerdig unterwegs ist wie ich, findet man das spannend. Also es ist insofern ganz spannend, was da passiert, weil letztlich wird sich da, könnte es darauf hinauslaufen, dass der Bundesgerichtshof die Frage entscheiden wird, ob es in dieser Mischung aus Verein und Gesellschaft, ne, es ist ja überall ausgegliedert, es gibt ja irgendwelche Kapitalgesellschaften, ob es in dieser Mischung aus beidem das Vereinsrecht über allem steht oder das Unternehmensrecht über allem steht. Ist jetzt nicht schwierig, darauf zu kommen, dass Martin Kind natürlich gerne hätte, dass das Unternehmensrecht über allem steht, während Präsidium, Aufsichtsrat und so weiter von Hannover 96 argumentieren, dass das Vereinsrecht und 50+1 über allem stehen. Also wenn wir ganz viel Pech haben als deutsche Fußballfans, wird der BGH am Ende ein Urteil fällen, wonach das Unternehmensrecht überwiegt. Und dann ist halt die Frage, was passiert damit 50+1? Vor allem müssen wir ja auch noch den Blick zum Bundeskartellamt werfen, wo ja auch eigentlich prozessiert wurde. Ne? Wir erinnern uns, die DFL wollte ja eigentlich über, also wie haben sie es formuliert? Sie wollten 50+1 bezüglich Fairness auf dem Markt oder Chancengleichheit oder so wollen sie überprüfen lassen. Aber es war halt völlig klar, die wollten vom Bundeskartellamt die Aussage haben, ja, 50+1 ist unfair, muss abgeschafft werden. Und es war ja vor wenigen Jahren eine große Überraschung, dass das Bundeskartellamt gesagt hat, nö, 50+1 ist super, das ist für die Fairness des Wettbewerbs ist das sogar voll gut. Das einzige Problem sind die Ausnahmen. Damit hatte ja niemand so richtig gerechnet. Aber das Bundeskartellamt ist noch nicht zu einem Endergebnis gekommen. Also man hat das gesamte Verfahren noch nicht abgeschlossen. Frage mich jetzt nicht, wie da die Zwischenschritte sind und so. Aber durch die aktuellen Proteste und eben auch ja Martin Kind, Stein des Anstoßes, ne, mit seiner Stimmabgabe, hat das Bundeskartellamt diese Thematik wieder aufgemacht und den Fall nochmal eröffnet. Auch da droht ja Ungemach, wenn wir Pech haben, dass dann das Bundeskartellamt könnte zum Beispiel argumentieren, aufgrund der Proteste und der ganzen Geschichte dann von Martin Kind, naja, dadurch, dass die DFL die 50+1 ohnehin nicht durchsetzt, ist diese Regel dann auch irrelevant, weil Regeln, die nicht durchgesetzt werden oder die nicht beachtet werden, kann man halt auch abschaffen und dann kann darüber 50+1 fallen. Also es ist zwar gerade ein großer Erfolg, den Fan Deutschland errungen hat, aber der Kampf ist einfach noch nicht vorbei. Das Problem ist sogar, der Kampf wird vermutlich jetzt eher im stillen, kleinen und abseits der großen Bühne gekämpft. Ja, und wer da können auch wieder Einfluss genommen werden von wem auch immer. Also das bleibt alles noch sehr spannend und könnte noch ein sehr böses Erwachen geben, wenn wir ganz viel Pech haben.
Es bleibt spannend. Du sagst es, wir haben ja aufregende Wochen hinter uns. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Stefan, ich würde sagen, hast du noch Fragen? Ansonsten mach ich die Runde dicht.
Nee, war schön.
Bedanke mich bei dir, Thomas. Fand es wirklich sehr, sehr interessant. Hat Spaß gemacht, auch hinter die Kulissen in der Sendung mal zu gucken und vor allem aber eben mal ganz tief einzutauchen nochmal in dieses Thema, was uns, ja, wie gesagt, wahrscheinlich noch ein bisschen länger beschäftigen wird. Liebe Leute, das war die 6. Folge von Erlebnis Fußball Podcast. Ich denke, die nächste wird ja in nicht allzu langer Zeit folgen, wahrscheinlich noch deutlich vor der Sommerpause, oder Stefan?
Genau, also die nächste Ausgabe soll April rum rauskommen, auch dann wieder parallel zur neuen Ausgabe. Ja, wie vorhin schon so ein bisschen angeteasert, da kreisen die Gedanken schon, sind wir schon dabei, das Interview zu layouten und ja, schon die Texte soweit zusammenzuschieben. Genau, also ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir das schaffen. Und nicht mal ein Jahr warten müssen, bis die nächste rauskommt.
Also Leute, kauft euch die Erlebnis Fußball 89. Die ist jetzt Anfang März draußen. Wir bedanken uns fürs Reinhören.
Genau. Was habe ich noch, Stefan? Vielleicht will ich mal explizit heute den Daniel grüßen.
jetzt werden hier schon Grüße verschickt.
Habe ich nämlich so im Radio. Hey, ich möchte jemanden grüßen.
Hau raus.
Ich möchte jetzt mal jemanden grüßen. Meine Mama, hallo, ich bin im Radio, ich bin im Podcast. Nee, immer noch mal den Daniel, der die Erlebnis Fußball halt gestaltet, layoutet. Der hat jetzt auch unter anderem das Cover entworfen, hat den Umschlag und schon jetzt hat er vor mir liegen. Ja, und habe mich so ein bisschen drin verliebt. Finde das irgendwie sehr, sehr gelungen. Deswegen gehen heute mal explizit Grüße an ihn raus, ja, dass er das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat.
Thomas, vielen Dank nochmal. Stefan, auch dir vielen Dank und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.
Ciao.
Danke, ciao.